Forscherinnenfreitag, der Interview-Podcast mit innovativen Frauen aus der Wissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen bei Forscherinnenfreitag, deinem Interview-Podcast mit innovativen Frauen aus der Wissenschaft. Mein Name ist Sandra Fleckenstein und ich bin heute im Gespräch mit einer Frau, die zu einem sehr wichtigen und sensiblen Thema forscht. Wir nehmen euch heute mit in die Gesundheitswissenschaften, genauer gesagt in den Bereich der sozialen Epidemiologie. Denn dort wird aktuell erstmalig zur Gewalt in der gynäkologischen Versorgung geforscht. Daher möchte ich an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. Wenn ihr direkt oder indirekt mit diesem Thema konfrontiert seid, hört jetzt nochmal in euch rein, ob ihr diese Folge wirklich hören wollt bzw. könnt. So, und jetzt geht's los. Ich freue mich sehr, dass sie heute meine Gästin ist und sage herzlich willkommen Doktorin Celine Miani. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Schön, dass du da bist. Danke, ja. Zum Einstieg, um dich ein bisschen kennenzulernen, kannst du dich für uns einmal mit 3 Hashtags beschreiben?
3. Vielleicht erst Hashtag Forscherin. Es ist, warum ich heute da bin. Man kann hören, mein Akzent, ich würde sagen europäisch, komme aus Frankreich, arbeite in Deutschland. Und dann vielleicht Hashtag feministische Mutter, weil sie passen gut zusammen.
Sehr gut, danke dir. Dann starten wir jetzt mit unserem Thema heute. Frauen und Menschen, die auf gynäkologische Versorgung angewiesen sind, starten ja schon sehr jung mit dem Beginn der Pubertät in die gynäkologische Versorgung und bleiben dort im besten Falle bis zum Ende ihres Lebens. Von der ersten Menstruationsblutung über die Geburt bis zu den Wechseljahren. Das bedeutet, das Thema kann viele Frauen betreffen. Wie bist du auf das Thema Gewalt in der gynäkologischen Versorgung gestoßen und was hat dich motiviert, dieses sensible und wichtige Thema zu erforschen?
Ja, ich denke, das ist eine natürliche Kombination aus meiner persönlichen Entwicklung und den gesellschaftlichen Bewegungen in den letzten Jahrzehnten. Ungefähr. Ich bin Mutter geworden, was dazu geführt hat, dass ich mich leidenschaftlicher für Geschlechtergleichheit und feministische Kämpfe eingesetzt habe. Außerdem habe ich begonnen, hier an der Universität Bielefeld an einem Projekt über Geburt zu arbeiten. Und in der Zwischenzeit ist die Welt deutlicher auf einige Ungerechtigkeiten aufmerksam geworden, die bisher als, es ist kein perfektes Wort, aber normal galten. Ich meine hier die Verteilung der MeToo-Bewegung zum Beispiel und deren Pendant für reproduktive Gesundheitsversorgung. In Frankreich wurde zum Beispiel Hashtag PayTonGynéco genannt und in Deutschland gab es seit einigen Jahren jetzt die Roses-Revolution um Gewalt in der Geburtshilfe. Und diese Konvergenz und andererseits der Mangel an Forschung in diesen Bereichen haben mich dazu veranlasst, mich dem Thema zu verpflichten, um auszugleichen das Ungleichgewicht zwischen dem, was die PatientInnen zu sagen hatten und wie wenig ihre Geschichten gehört oder ernst genommen wurden. Ja, ich denke, dass es meinerseits der Wille besteht, dazu beizutragen, eine Art epistemische Ungerechtigkeit zu korrigieren, indem die Berichte der PatientInnen in den Mittelpunkt meiner Forschung gestellt werden.
Du hast es eben schon angesprochen, Gewalt in der Geburtshilfe. Dazu
gab es ja in der Vergangenheit schon einige Forschungen und Projekte. Und im Gegensatz zur gynäkologischen Versorgung eben noch nicht. Was glaubst du, ist der Grund dafür, dass man auf dem einen Feld schon mehr geforscht hat als jetzt auf dem anderen?
Ja, die Lücke in der Forschung zu Gewalt in der gynäkologischen Versorgung lässt sich durch meiner Meinung nach ein anhaltendes Bias im Bereich der Frauengesundheitsforschung und Medizin erklären, die sich auf Schwangerschaft und Geburt sowie auf die reproduktive Funktion im Rahmen heteronormativer Vorstellungen konzentriert hat. Und dieses Bias wird derzeit herausgefordert durch aufstrebende Forschung zu bisher unteruntersuchten Themen, zum Beispiel Endometriose, durch die Entwicklung der Gendermedizin und der Genderepidemiologie sowie durch den Aktivismus von Feministen. Und die Bedeutung von Schwangerschaft und Geburt für die Gesundheit von Frauen kann nicht geleugnet werden. Und ich denke, dass es super wichtig ist, und ich forsche gerne um Geburtshilfe und Gewalt in der Geburtshilfe, aber ein exklusives Augenmerk auf diese Ereignisse aus einer Gewaltperspektive ist essentialistisch und reduktionistisch. Es ist wichtig, das Feld für die Versorgung zu öffnen, die nicht unmittelbar mit der reproduktiven Funktion zusammenhängt. Und die Gynäkologie, die sich zwar weiterhin auf das reproduktive System konzentriert, begleiten Patientinnen, wie du schon gesagt hast, von der Adoleszenz bis zum Lebensende und auch betreut Patientinnen, die keinen Kinderwunsch haben oder kein Kind wollen oder haben oder können haben.
Also wenn ich dich richtig verstehe, geht es auch um Inklusion in dieser Forschung, dass man sich nicht nur auf einen Teil der Frauen konzentriert, sondern eben da alle mit reinnimmt. Lass uns gerne nochmal über den Begriff Gewalt sprechen. Mhm. In der deutschen Sprache ist Gewalt ein sehr hartes und großes Wort. Warum ist es so wichtig, genau dieses Wort in diesem Zusammenhang auch zu nutzen?
Ja, klar, ich verstehe, warum manche Leute denken, vielleicht Gewalt ist nicht das richtige Wort. Es ist ein großes Wort und es mag extrem erscheinen, aber es wird nun seit einigen Jahrzehnten in der Forschung und auch in der Politik verwendet, zum Beispiel in Lateinamerika, wo das Konzept der Gewalt in der Geburtshilfe, in Englisch Obstetric Violence, entstanden ist, wurde der Begriff in die Gesetzestexte, zum Beispiel in Venezuela, schon übertragen. Und was sind die Alternativen? Alternative Begriffe für Gewalt sind zum Beispiel Misshandlung, auf Englisch Mistreatment, oder Missbrauch, auf Englisch Abuse. Und meiner Meinung nach beziehen sich diese Begriffe stärker auf zwischenmenschlichen Gewalt, während Gewalt auch auf systemischen Mechanismen hinweisen kann. Gewalt für mich wird nicht unbedingt als Folge böswilliger Absicht betrachtet. Es geht nicht darum, irgendjemandem die Schuld zu geben, sondern darum, die bisherige Situation zu untersuchen, die oftmals das Ergebnis von Versorgungssystemen und deren Organisation ist, und daraus resultiert ein Nachteil für Patientinnen. So, Gewalt in der Geburtshilfe und in der gynäkologischen Versorgung bezieht sich nicht nur auf körperliche Gewalt, sondern ebenso auf suboptimalen Erfahrungen in der medizinischen Versorgung, die als missbräuchlich oder entmenschlichend empfunden werden können.
Und genau das ist jetzt auch meine nächste Frage. Ab wann spricht man denn von Gewalt in der gynäkologischen Versorgung? Gibt es definierte Kriterien? Wenn diese Grenze überschritten wird, dann sprechen wir von Gewalt. Wie ist es bei euch in der Forschung?
Ja, zurzeit gibt es keine wissenschaftliche Definition für die Gewalt in der gynäkologischen Versorgung und es ist ein Grund für meine Forschung jetzt und ein neues Projekt. Mein Ausgangspunkt besteht darin, sie als Versorgung zu definieren, die aus der Sicht der Patientinnen respektlos oder entmenschlichend ist, wie schon gesagt. Und Beispiele sind medizinische Handlungen ohne vorherige Einwilligung oder Nichtbehandlung von Schmerzen, zum Beispiel bei der Einlage einer Spirale, oder Diskriminierung zum Beispiel aufgrund soziodemografischer Merkmale oder aufgrund sexueller oder reproduktiver Entscheidungen. Und eine interessante Frage ist auch folgende. Ist es wichtig, dass PatientInnen diese Art der Versorgung als Gewalt sehen, als Gewalt nennen? Und meine Antwort wäre nein, wahrscheinlich nicht. Wichtig ist, wie sie sich dadurch fühlen und welche möglichen Auswirkungen dies auf ihre psychische und körperliche Gesundheit hat. Deshalb möchte ich hier einen feministischen Ansatz in der sozialen Epidemiologie annehmen, zu verstehen, wie die Erfahrungen, aber auch die Wahrnehmung von Erfahrungen mit der Gesundheit verbunden sind. Und es ist ein breites Verständnis von Gesundheit, in dem Individualität und Subjektivität geschätzt werden.
Okay. Also wenn ich dich richtig verstehe, sind wir da genau schon im Kern deiner Forschung angekommen, weil das ein so neues Forschungsfeld ist, einfach auch erstmal solche Begrifflichkeiten zu definieren. Mhm. Welche Folgen kann denn Gewalt in der gynäkologischen Versorgung haben? Kannst du uns Beispiele geben, wie sich Gewalt in der gynäkologischen Versorgung auf das Leben von Frauen und gebärdenden Personen auswirken kann?
Ja, ich denke, es gibt mehrere mögliche Folgen und wir können um vier Sachen denken. Erstens kann sie die körperliche Gesundheit von PatientInnen direkt beeinflussen, entweder durch medizinische Eingriffe mit körperlichen Folgen oder umgekehrt durch mangelnde Versorgung, die sie behindert oder Schmerzen verursacht. Und Beispiele hierfür sind das, wie gesagt, schon das Einsetzen einer Spirale und eine Betäubung oder das Absehen von der Notwendigkeit einer Behandlung bei sehr schmerzhaften Perioden zum Beispiel. Und man kann das oft sehen in der gynäkologischen Versorgung. Zweitens, man kann um die psychische Gesundheit denken von Patientinnen und diese psychische Gesundheit kann durch schlechte bis traumatische Erfahrungen in der gynäkologischen Versorgung negativ beeinflusst werden, was zu depressiven Symptomen, Angst vor der Geburt oder posttraumatischer Belastungsstörung führen kann. Und so kann beispielsweise hier um eine missbräuchliche Behandlung von Patientinnen, die in der Vergangenheit sexualisierte Gewalt erlebt haben, auch außerhalb der Gesundheitsversorgung zu einer Verschlechterung der psychischen Gesundheit führen. So, wenn es gibt schon Erfahrungen mit Gewalt und dann normal Erfahrungen mit Gewalt in der Versorgung, dann es kann sehr seriös sein in Bezug auf psychische Störungen später.
Ja.
Drittens können Mangel in der Versorgung die zukünftige Inanspruchnahme von Gesundheitsversorgung behindern und die Barrieren für eine gute Gesundheit erhöhen, indem sie die Vermeidung vor Vorsorge, zum Beispiel vor Vorsorgeuntersuchungen und Routineuntersuchungen fördern. So, man hat etwas ist schiefgegangen in einer Behandlung und dann man geht nicht mehr für die nächste Termin. Und schließlich, man kann denken, ein bisschen breiter, können sexuelle Gesundheit und soziale Beziehungen, einschließlich intimer Beziehungen, durch gynäkologische Gewalt beeinträchtigt werden. Man kann zum Beispiel an Themen rund um Sexualität, Intimität, Verhütung oder Kinderwunsch denken.
Und um jetzt so einen konkreten Einblick in deine Arbeit zu bekommen, wie gehst du bei deinen Forschungen vor? Mit welchen Ansätzen und Methoden arbeitest du?
Bei vielen Projekten halte ich einen Ansatz mit Mixed Methods, vielleicht gemischten Methoden, bin ich dir sicher. Ich denke, es ist am sinnvollsten. In meinem Projekt über Gewalt in der gynäkologischen Versorgung werde ich mit einer qualitativen Phase beginnen, in der ich mit vielen Menschen spreche, die als ExpertInnen in der gynäkologischen Versorgung gelten können. Das können ForscherInnen sein, aber auch MitarbeiterInnen im Gesundheitswesen, PatientInnen, Organisationen und so weiter. Aber natürlich werde ich auch viel Zeit und Ressourcen für die Gespräche mit PatientInnen aufwenden, um ihre Erfahrungen zu verstehen und zu untersuchen, wie sich die Versorgung auf ihr Leben ausgewirkt hat. Und dann kann ich alle diese qualitative Material nutzen, um die quantitative Phase aufzubauen. Ich möchte gern einen Fragebogen entwerfen und verteilen, der es uns ermöglicht, in größerem Umfang zu beurteilen, wer ein Risiko für Gewalt in der gynäkologischen Versorgung besonders hat, welche Formen von Gewalt annimmt und mit welchen gesundheitlichen Folgen sie verbunden ist. Und die quantitativen und qualitativen Gernis werden dann integriert, es ist Triangulation genannt, und ein umfassendes Verständnis des Phänomens zu schaffen.
Du hast gerade gesagt, du möchtest auch viel oder du gehst viel in den direkten Kontakt mit PatientInnen für deine Forschung. Da ergibt sich jetzt bei mir die Frage, weil das eben so ein sensibles Thema ist und weil vielleicht einige schon traumatische Erfahrungen erlebt haben, hast du auch psychologische Weiterbildung in dem Bereich oder sind dann bei diesen Gesprächen PsychologInnen dabei?
Das ist eine wichtige Frage und die kurze Antwort lautet nein. Aber wir verbringen viel Zeit damit, über Ethik und Verfahren zur Unterstützung von TeilnehmerInnen und ForscherInnen zu diskutieren. Im Rahmen einer Ethikprüfung für mein zukünftiges Projekt habe ich kürzlich eine Richtlinie entwickelt, zum Beispiel in der festgeregelt ist, was zu tun ist, wenn in einem Workshop oder in einem Interview ein schwerwiegendes, gewaltsames Ereignis bekannt wird. Und es gibt keine Regel, aber man muss Fähigkeiten und Kenntnisse entwickeln, um eine Situation von Fall zu Fall zu beurteilen. Wir lesen auch viel über traumainformierte Forschung und bereiten uns durch Scheininterviews und Scheinsituationen vor. Und ja, qualitative Forschenden sind kein PsychologInnen, aber ich glaube, dass wir entwickeln ein Verständnis für die Gefühle und Emotionen der Menschen, das uns hilft, mit schwierigen Situationen umzugehen.
Also ihr trainiert euch wirklich auch auf diese Situation, ihr bereitet euch vor und geht da so empathisch und sensibel wie möglich immer ran. Gab es jetzt bei dir persönlich vielleicht in so einem Interview mit einer Patientin oder in einem Workshop schon eine intensive Situation, wo es vielleicht sehr emotional wurde? Oder anders gefragt, gab es Momente, die dich besonders geprägt haben oder die du als Wendepunkte in deiner Forschung betrachtest?
Ja, es gibt immer Momente, die sehr emotional sind und man muss ich muss auf meine eigene Verhalten aufpassen, um sicher zu sein, dass ich bleibe professionell. Es ist nicht einfach, jeden Tag daran zu arbeiten und man muss wissen, dass man sich ab und zu auch eine Pause gönnen muss. Einmal nachdem ich die Antworten auf eine Umfrage um Gewalt in der Geburtshilfe durchgelesen hatte, weinte ich einfach allein vor meinem Computer, weil ich von so viel Schmerz und schlechten Erfahrungen bei der Geburt las. Ich brauchte eine Pause und habe eine Zeit lang andere Forschungsaufgaben erledigt und ich kam auf diesen Datensatz zurück, nachdem ich ihn verdaut hatte. So, ich kenne meine Grenzen und ich habe zum Beispiel 3 Kinder und für mich wäre es emotional unmöglich, an Themen wie Missbrauch in der Kindheit zu arbeiten. So, ich habe auch Grenzen. Aber es gab einige Momente, in denen Männer die Relevanz meiner Forschung in Frage gestellt haben, weil sie den Punkt oder das Problem nicht verstanden. Und solche Situationen überzeugen mich nur noch mehr, dass es tatsächlich ein Problem gibt und dass ich weitermachen muss.
Sehr gut. Darin bestärke ich dich natürlich. Was jetzt für mich interessant ist, was ich daraus höre, dass deine Forschungsthemen sind natürlich einmal von Patientinnenseite können sehr intensiv sein, sehr emotional sein. Aber auch, was wir jetzt gehört haben von dir, auf der Forscherinnenseite genauso. Mhm. Und wenn man an Forschung und Wissenschaft denkt, denkt man ja oft an eine Sachlichkeit, eine Nüchternheit und gute Forschung muss eben sachlich sein und da dürfen keine Emotionen rein. Und das finde ich gerade total schön und inspirierend von dir zu hören, dass auch in der Forschung Emotionen da sein dürfen und ein Mitgefühl da sein dürfen und eine Empathie da sein darf. Und gleichzeitig du natürlich für dich auch erkannt hast, man muss auch für sich selbst Werkzeuge entwickeln, um sich dann wieder abzugrenzen, damit man seinen Beruf ja einfach auch lange ausüben kann. Was möchtest du mit deiner wichtigen Forschung langfristig erreichen? Also jetzt sowohl auf wissenschaftlicher als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Was sind deine Ziele?
Ja, ich hoffe, dass die Ergebnisse bleiben nicht nur in der Wissenschaft, aber ich hoffe, dass wir mit Ärzten, Gesundheitsorganisationen und natürlich Patientinnen zusammenarbeiten können, um Fortschritte bei der Verbesserung der gynäkologischen Versorgung und letztendlich bei der Gesundheit für alle zu erzielen. Und ich hoffe, dass diese Forschung wird viel für die Gesundheit von Frauen und Patientinnen gynäkologischer Versorgung im Allgemeinen in Deutschland, aber darüber hinaus auch bedeuten. Vielleicht kann ich etwas erzählen von ein paar Wochen. Vor kurzem traf ich die Leiterin einer Organisation gegen Gewalt in der Geburtshilfe in Frankreich und in der Geburtshilfe und in der gynäkologischen Versorgung. Und das Erste, was sie mir sagte, war: Haben Sie Daten? Wir brauchen Daten. Und wenn wir etwas ändern wollen, müssen wir über Forschungsergebnisse verfügen, die die Notwendigkeit von Veränderungen belegen. Wir müssen das Ausmaß des Problems aufzeigen. Und es ist schade. Leider haben alle die Erfahrungsberichte im Internet und bei engagierten Verbänden nicht ausgereicht, um die politischen Entscheidungsträger zu überzeugen. Es ist schade, aber die Forschung spielt hier eine wichtige Rolle bei der Validierung gesellschaftlicher Bedenken. Und ja, mit meiner Forschung hoffe ich, eine Grundlage für Veränderungen zu schaffen. Meine Forschung hat auch ein transformatives Element. Alle Beteiligten werden aufgefordert, über ihr eigenes Verständnis von Geschlechter, Ungleichheiten, von Gewalt und so weiter nachzudenken. Auch Forschenden. Und hoffentlich wird diese positive Entwicklungen in ihnen auslösen, aber auch Gespräche um sie herum und nach die Saat des Wandels legen.
Ja. Das hoffen wir natürlich auch und drücken dir und deinen KollegInnen alle Daumen, dass ihr da große Meilensteine in diesem Forschungsbereich beschreiten könnt. Céline, ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, wir reisen jetzt gedanklich zusammen einmal in deine Vergangenheit. Und vor dir steht dein jüngeres Ich, also die Céline, die gerade in Paris begonnen hat zu studieren. Was möchtest du ihr mit auf den Weg geben?
Ja, es ist eine schwierige und sehr persönliche Frage. Statt Worte, ich würde ihr die Hand reichen, um sie zu stützen und sie daran zu erinnern, dass sie nicht alles allein schaffen muss.
Ah, Céline, dein Forschungsprojekt ist ja jetzt derzeit auf 5 Jahre angesetzt und wie eben schon gesagt, wir drücken dir ganz fest die Daumen.
Vielen Dank.
Dass du mit deinem Team in dieser Zeit zu ganz vielen wichtigen Erkenntnissen, die ja gebraucht werden, kommst. Und dass dieses wirklich wichtige Forschungsthema auch zukünftig weiter gefördert wird, damit wir langfristig von deinen Ergebnissen gesellschaftlich profitieren können und es zu einer besseren Prävention für Gewalt in der gynäkologischen Versorgung und damit auch zur Reduktion von Gewalt kommt. Ja. Danke für deine wichtige Arbeit und dass du uns diese Einblicke gewährt hast.
Ja, ich bedanke mich für das nette Gespräch und die Gelegenheit, um meine Forschung zu sprechen. Vielen, vielen Dank.
Von Herzen gerne. Ja, und wir, liebe ZuhörerInnen, wir hören uns einfach nächste Woche wieder zu einer neuen Folge von Forscherinnen Freitag. Tschüss.
Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Auf unserer Plattform innovative-frauen.de findet ihr weitere spannende Inhalte. Schaut auch gerne mal vorbei. Habt ihr Fragen oder Wünsche? Dann schreibt uns an podcast@innovative-frauen.de. Ihr findet uns auch bei Instagram, Twitter, YouTube und LinkedIn. Und eine Info zum Schluss für die Transparenz. Die Plattform #innovativefrauen wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen der Förderrichtlinie Frauen in Wissenschaft, Forschung und Innovation, Leistungen und Potenziale sichtbar machen, Sichtbarkeit strukturell verankern unter dem Förderkennzeichen 01FP21070 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt liegt beim Kompetenzzentrum Technik, Diversity, Chancengleichheit e.V.